Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir heute in deinem Namen versammelt sein dürfen. Wir bitten dich, Herr, lass uns dein Wort recht verstehen und es in uns aufnehmen. So segne du selber, Herr, das Reden und das Hören deines lebendigen Wortes. Amen. Ihr Lieben, laut einem Artikel von Wikipedia heißt es, William Tyndale war ein englischer Priester und Gelehrter und übersetzte die Bibel in die englische Sprache. Seine Bibelübersetzung, die bereits etwa 100 Jahre vor der King James Bibel entstand, war zwar nicht die erste englische Bibelübersetzung, aber dank der Erfindung der Druckerpresse die erste, die eine große Verbreitung fand. Tyndale beschäftigte sich mit der Bibel und nahm die Lehren der Reformation auf. Diese Ansichten galten aus römisch-katholischer Sicht als heretisch. Dies führte zum Konflikt. Tyndale verließ London um 1523. Mit der Unterstützung von Sir Humphrey Monmouth, einem Großkaufmann in London, und anderen an einer Übersetzung der Bibel interessierten Bürgern begann er in Deutschland, vermutlich Wittenberg, die Bibel in die englische Sprache zu übersetzen. Diese Übersetzung war durch die Kirche nicht autorisiert. Sie enthielt Kommentare, die reformatorische Sichtweisen wiedergab. Im Frühjahr 1524 kam Tyndale über Hamburg zur Universität Wittenberg, wo er am 27. Mai 1524 unter dem Pseudonym Guglielmus Dalditci et Anglia immatrikuliert wurde. Hier arbeitete er an einer Bibelübersetzung. An seiner Bibelübersetzung, bis er 1525 eine druckfertige Vorlage hatte. Diese brachte er nach Köln zum Drucker Quentel, wo ursprünglich 3000 Exemplare im Quartformat gedruckt werden sollte. Allerdings wurde der Druck 1526 durch den Luthergegner Johannes Cochleus verraten. Doch mit seinem Mitarbeiter konnte Tyndale nach Worms entkommen. In Köln war mit dem Druck des Neuen Testaments im Sommer 1525 angefangen worden. In Worms wurde nun von Neuem begonnen und 1526 erschien hier eine Ausgabe im Oktavformat in einer Auflage von 6000 Exemplaren beim Buchdrucker Peter Schöfer den Jüngeren. Die Übersetzung von Tyndale wurde durch die englische Regierung verboten und seine Bücher verbrannt. Nur 2 Exemplare der Wormser Oktavausgabe sind erhalten. Tyndale selbst wurde auf Bedrängen von Repräsentanten des Königs Heinrich VIII. Und der Kirche von England, die gerade erst im Begriff war, sich von der Kirche von Rom zu lösen und an deren Sichtweise in dieser Frage noch festhielt, zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilt. Er wurde am 6. Oktober 1536 in Wilworth, ca. 10 Kilometer nördlich von Brüssel, erwürgt und danach verbrannt. Geschwister, dieser Bericht zeigt uns, dass man versucht, die Wahrheit Gottes in dieser Welt mit allen Mitteln zu verhindern. Und William Tyndale war nur einer von vielen Gläubigen, die mit ihrem eigenen Leben bezahlt haben. Und unser heutiger Text befasst sich mit demselben Prinzip, dass Gottes Wort mit aller Härte bekämpft wird. Doch bevor wir wieder in den Predigtext einsteigen, blicken wir auf die Position, wo wir uns gerade befinden, um einen klaren Überblick zu haben. Das letzte Mal haben wir uns mit dem offenen Büchlein vertraut gemacht, welches das Evangelium repräsentiert hat und wo Johannes aufgefordert wurde, nochmals die Botschaft zu verkünden. Zudem haben wir gesagt, dass es sich nicht nur auf Johannes bezieht, sondern auf alle Repräsentanten der Gemeinde des Neuen Testaments, die mit diesem Auftrag involviert sind. Und das inmitten der Gottlosigkeit. Man beachtet, das war die erste eingeschobene Mission zwischen der 6. und der 7. Posaune. Die 2. Vision zwischen der 6. und 7. Posaune besprechen wir nun gemeinsam. Das ist also die Ausgangslage, die es zu beachten gilt. So lasst uns nun unseren heutigen Bibelschnitt ab heranziehen Und zwar Offenbarung Kapitel 11, die Verse 1 bis 14. Und aufgrund der Struktur befassen wir uns heute nur mit den ersten 6 Versen. Ich lese vor. Und mir wurde eine Messrute gegeben, gleich einem Stab. Und der Engel stand da und sagte, mache dich auf und miss den Tempel. Gott samt dem Altar, den Tempel Gottes samt dem Altar und die, welche darin anbeten. Aber den Vorhof, der außerhalb des Tempels ist, lass aus und miss ihn nicht. Denn er ist den Heidenvölkern übergeben worden und sie werden die heilige Stadt zertreten, 42 Monate lang. Und ich will meinen 2 Zeugen geben, dass sie weissagen werden, 1260 Tage lang, bekleidet mit Zaktum. Das sind die 2 Ölbäume und die 2 Leuchter, die vor dem Gott der Erde stehen. Und wenn jemand ihnen Schaden zufügen will, geht Feuer aus ihrem Mund hervor und verzehrt ihre Feinde. Und wenn jemand ihnen Schaden zufügen will, muss er so getötet werden. Diese haben Vollmacht, den Himmel zu verschließen, damit kein Regen fällt in den Tagen ihrer Weissagung. Und sie haben Vollmacht, über die Gewässer sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen, mit jeder Plage, so oft sie wollen. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraussteigt, mit ihnen Krieg führen und sie überwinden und sie töten. Und ihre Leichname werden auf der Straße der großen Stadt liegen, die im geistlichen Sinn Sodom und Ägypten heißt, wo auch unser Herr gekreuzigt worden ist. Und viele aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen werden ihre Leichname sehen, 3,5 Tage lang, und sie werden nicht zulassen, dass ihre Leichname in Gräber gelegt werden. Und die auf der Erde wohnen, werden sich über sie freuen und frohlocken und werden einander Geschenke schicken. Wenn diese 2 Propheten diejenigen gequält hatten, die auf der Erde wohnen. Und nach den 3,5 Tagen kam der Geist des Lebens aus Gott in sie und sie stellten sich auf ihre Füße. Und eine große Furcht überfiel die, welche sie sahen. Und sie hörten eine laute Stimme aus dem Himmel, die zu ihnen sprach, steigt hier herauf. Da stiegen sie in der Wolke in den Himmel hinauf und ihre Feinde sahen sie. Und zur selben Stunde entstand ein großes Erdbeben und der 10. Teil der Stadt fiel. Und es wurden in dem Erdbeben 7000 Menschen getötet. Und die übrigen wurden voll Furcht und gaben dem Gott des Himmels die Erde. Das 2. Wehe ist vorüber. Siehe, das 3. Wehe kommt schnell. Die Verse 1 bis 2 beschreiben den Gegenstand der Messrute. In Vers 1 wird uns gesagt, dass dem Johannes eine Messrute gegeben worden ist. Aber es wird nicht betont, von wem es gegeben wurde, sondern nur der Akt wird präsentiert. Zudem wird gesagt, dass diese Messrute einen Stab geglichen hat. Daraufhin wird Johannes von einem Engel aufgefordert, den Tempel Gottes am Altar und die, welche darin anbeten, zu messen. Jetzt müssen wir uns die Frage stellen, was symbolisiert die Messrute, mit der er messen soll? Zunächst einmal sehen wir hier eine deutliche Ähnlichkeit zu Sacharja Kapitel 2, die Verse 1 bis 2, wo es so geschrieben steht. Und ich hob meine Augen auf und schaute, und siehe, da war ein Mann, der hatte eine Messschnur in der Hand. Den fragte ich, wo gehst du hin? Er sprach zu mir, Jerusalem zu messen und zu sehen, welche seine Breite und welche seine Länge ist. Darauf folgt bei Sacharja im 4. Kapitel die Vision der 2 Ölbäume, die eindeutig mit den 2 Zeugen im vorliegenden Kapitel, also Offenbarung 11, identifiziert werden. Bevor wir nun näher auf die Messrute eingehen, soll hier aufgrund des Verständnisses zuerst auf den Tempel Gottes eingegangen werden. Wir haben hier 3 Elemente, die essentiell sind, um gemessen zu werden. Einmal den Tempel Gottes, dann den Altar und die Beter. Und alle 3 Gegenstände bilden zusammen ein einheitliches Konstrukt, das nicht voneinander separiert werden kann. Diese Bilder sind eine klare Anspielung aus dem Alten Testament. Und wir haben schon öfters betont, dass das Buch der Offenbarung die Sprache des Alten Testaments aufgreift, um bestimmte Sachen in einer apokalyptischen Form zu erläutern. Das Neue Testament folgt diesem Muster. In 1. Korinther Kapitel 3, Vers 16 lesen wir: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Und anhand dieser Passage sehen wir, um was es im Kern geht, wenn vom Tempel Gottes die Rede ist. Das heißt, der Tempel Gottes stellt die christliche Gemeinde dar, wo Gottes Anwesen durch den Heiligen Geist präsent ist. Und was den Altar betrifft, so wird in Hebräer Kapitel 7, Vers 13 mit dem Gottesdienst in Verbindung gebracht. Und man denke da auch an die Schlachtopfer und die anderen Arten, die gebraucht wurden und für den Herrn gewidmet waren. So ist es nicht schwer zu verstehen, dass die Personen, welche darin sind und anbeten, die Gläubigen verkörpern. Es sind die Christen, die aktiv ihre Beziehung zu unserem lebendigen Herrn Jesus Christus führen. Das Argument, das postuliert, dass es sich hier um einen wiederaufgebauten Tempel handelt, entbehrt daher jeder stichhaltigen Logik und muss absolut verworfen werden. Angenommen, es gäbe einen wiederaufgebauten Tempel in der Endzeit, so würde es nicht der Tempel sein, den die Gemeinde des Neuen Testaments und in diesem Abschnitt verkörpert. Und was nun die Messroute betrifft, der einen Stab gleicht, so ist es laut Topical Lexicon ein Schilfrohr gewöhnlich hohl und leicht biegsam, das zum Messen geeignet ist. Sowohl in Sacharja Kapitel 2 als auch hier geht es um den Maßstab Gottes, der sich in dem Messen ausdrückt. Bei Sacharja 2 wird gesagt, dass man beim Messen schauen soll, was die Breite und die Länge von Jerusalem beträgt. Mit anderen Worten soll der exakte Verhalt evaluiert werden. Aber wie ist dieser genaue Zustand in einem geistlichen Sinne gemeint, wie es bei uns der Fall ist? Wenn man sich den nächsten Vers 2 anschaut, dann wird beschrieben, dass der Vorhof, welcher sich außerhalb des Tempels befindet, bewusst ausgelassen werden soll, da er den Heidenvölkern übergeben worden ist. Deswegen soll Johannes ihn nicht messen. Wir sehen also einen starken Kontrast zu dem Tempel Gottes. Dadurch wird auch deutlich, dass die Heidenvölker das gottlose Volk darstellen, der nicht in dem Messen berücksichtigt werden soll. Daraus geht hervor, dass eine Unterscheidung gemacht wird zwischen der wahren Gemeinde Christi und den Rebellen, die nicht in der Teilnahme innerhalb des Tempels inkludiert sind. Zusammengefasst können wir also sagen, dass das Messen ausschließlich Gottes heiliger Wandel in seiner Gegenwart repräsentiert. Es sind nämlich auf dieser Erde zwei Welten, die aufeinander prallen. Gottes Volk, das gemessen wird, und die Kinder Satans, die keine Beachtung in dieser Hinsicht geschenkt bekommen. Und unter den Kindern Satans befinden sich nicht nur Nichtchristen, sondern auch ein extremer Haufen von nominellen Christen, also Namenschristen, die im Kern mit dem Gift der Hölle verseucht sind. Und wenn man noch Hesekiel Kapitel 43, Vers 10 integriert, dann kann man feststellen, dass Gottes Volk, das gesündigt hat, aufgefordert wird, den Bau des Tempels zu messen, um den Vorgang der Buße zu erwirken. Hier wird das Messen wieder auf die Gemeinde bezogen, da es mit dem Tempel vertraut sein soll, also mit Gottes Herrlichkeit, der inne wohnt. Und schauen wir, dass in der genannten Stelle von Hesekiel das sündige Volk nicht gemessen wird. Aber bei unserer vorliegenden Passage in Offenbarung Kapitel 11, Vers 1, das treue Volk sehr wohl. Aber warum ist der Vorhof, der außerhalb des Tempels ist, den Heidenvölkern übergeben worden? Was ist passiert, dass so ein Gräuel zustande gekommen ist? Halten wir fest, dass der Vorhof der Bereich ist, der strikt von dem Inneren des Tempels abgegrenzt wird. Aus diesem Grund liegt die Betonung auf außerhalb, da sie nicht zu dem inkorporierten Leib Christi dazugehört. außerhalb des Leibes, außerhalb der Gemeinschaft, abgeschnitten von dem lebendigen Gott. Und was außerhalb ist, soll ignoriert werden. Johannes, lass es aus, das darfst du nicht messen. Es darf nicht so behandelt werden, wie diejenigen, die innerhalb der christozentrischen Versammlung sind. Und dieser externe Bereich des Vorhofs war ursprünglich kein Gegenstand der Heiden. Es wird darauf hingewiesen, dass er den Heidenvölkern übergeben worden ist. Was impliziert, dass Gott dazu die notwendige Befugnis gegeben hat und es ein Zeichen der Endzeit ist. Der Gedanke der Belagerung findet sich auch in Lukas 21, Vers 24, wo Jesus spricht: Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter allen Heiden. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Hier bei uns wird der äußere Vorhof, der ebenso eine Erwähnung in Hesekiel 46, 20 hat, den Heiden überreicht. Man beachte, im Gegensatz zum äußeren Vorhof sehen wir auch bei Hesekiel den inneren Vorhof, der hier keine Relevanz hat. Doch das bedeutet auch, um in den Tempel zu gelangen, muss man durch den inneren Vorhof gehen. Und wenn es heißt, dass der Vorhof außerhalb des Tempels übergeben worden ist, dann sehen wir in dieser Veranschaulichung, dass die wahre Braut Christi von den Ungerechten umgeben ist, aber nicht in diesen spezifischen Tempel Gottes eindringen kann. Es heißt auch, dass die Heidenvölker sich relativ dicht bei den Christen befinden und ihnen massive Probleme bereiten. Das wird auch deutlich, wenn in der zweiten Hälfte von Vers 2 die heilige Stadt für 42 Monate lang zertreten wird. So wie die heidnische Welt das buchstäbliche Jerusalem mit Füßen treten würde, so würde auch die wahre Gemeinde Christi von einer großen Schar satanischen Mächten ausgesetzt sein, was aktuell der Fall ist, und es spitzt sich insgesamt zu. Doch die Dauer beträgt insgesamt 42 Monate, sodass später der ursprünglich Gott gehörende Vorhof, der den Heidenvölkern entrissen wird, entnommen wird. Wir können es auch so sagen, wo die Angriffe der dämonischen Streitmacht sein fatales Ende haben wird. Und so wie der Vorhof und der Tempel als symbolische Tatsachen bezeichnet werden, so sind die 42 Monate gleichfalls zu verzeichnen, die nicht wortwörtlich zu verstehen sind. Vielleicht fragt sich hier jemand an dieser Stelle, warum es ausgerechnet mit 42 Monaten bekannt gegeben wird. Blicken wir zuerst auf Offenbarung Kapitel 12, die Verse 5 bis 6. Und da lesen wir: Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron, und die Frau floh in die Wüste, wo sie einen von Gott bereiteten Ort hat, damit man sie dort 1260 Tage lang ernährte. Wir sehen hier ein Bild der Gemeinde, die als Frau deklariert wird und in die Wüste geht. Und das steht im Zusammenhang mit der Himmelfahrt Christi. Verpassen wir das nicht, dass die 1260 Tage, die Zahl 42, die für die Monate steht, mal 30 multipliziert, exakt 1260 Tage lang entsprechen. Und somit ist es die Gemeindezeit, die sich zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Christi befindet. Und nachdem wir den Gegenstand der Messrute erläutert haben, der zwischen Gottes Volk und den Gottlosen zeigt, sehen wir in den Versen 3 bis 13 die zwei Zeugen. Wir haben vorhin betont, dass die Heidenvölker den äußeren Vorhof 42 Monate lang besetzen. Die steht für die Revolte gegen die Gemeinde Christi. Und in dieser Zeit wird der Allmächtige seine zwei Zeugen geben, dass sie weissagen werden. Es gibt nämlich über diese zwei Zeugen eine weit verbreitete Spekulation, dass es sich um Elia und Henoch handeln soll, die damals bei lebendigem Leibe in den Himmel entrückt wurden. Doch entspricht das der Tatsachen? Aber bei dieser Interpretation gibt es ein sehr schwerwiegendes Problem. Denn die zwei Zeugen müssen laut Vers 3 1260 Tage lang Gottes Wort verkündigen. Und wenn wir aufgepasst haben, dann betrifft es die Zeitspanne zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Christi, wo die Frau in Offenbarung 12 als die Gemeinde identifiziert wird. Diese Auslegung, was Elia und Henoch betrifft, muss in Anbetracht der Tatsache auf Eis gelegt werden und kann in keiner Weise biblisch begründet werden. Aber wenn es nicht Elia und Henoch sind, wer sind dann mit den zwei Zeugen explizit gemeint? Welche zwei Zeugen können 1260 Tage lang oder 42 Monate lang predigen? Und die Antwort ist, die Gemeinde, die im Namen Christi Gottes Wort offenbart. Und dieses Konzept der zwei Zeugen ist keine neue Erfindung, die zum ersten Mal ihre Aussage im Buch der Offenbarung findet. Nein, sie beherzigt diese Idee aus dem Alten Testament. Blicken wir einmal auf 5. Mose Kapitel 19, Vers 15. Ein einzelner Zeuge soll nicht gegen jemand auftreten, wegen irgendeiner Schuld oder wegen irgendeiner Sünde, mit der man sich versündigen kann, sondern auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen soll jede Sache beruhen. Somit muss man konsequenterweise die zwei Zeugen als Vertreter Gottes in der Gemeindezeit zementieren. Und der restliche Teil von Vers 3 unterstützt auch diese Sicht, da die zwei Zeugen mit Sacktuch bekleidet sind. Also haben wir wieder hier einen Begriff, der aus dem Alten Testament entlehnt ist. Das Sacktuch war im Alten Testament eine angemessene Kleidung für Trauer oder Buße. In Joel Kapitel 1, Vers 13 kommt es mit dem Tag des Herrn in Verbindung, wo man die Sünden des Volkes Gottes beklagt. Schlagen wir auf und da lesen wir, umgürtet euch und klagt ihr Priester, jammert ihr Diener des Altars, kommt her und verbringt die Nacht im Sacktuch, ihr Diener meines Gottes. Bei uns kommt es im Bezugsrahmen mit den heiden Völkern, die ein sehr egoistisches Verhalten aufweisen. Unser erster Anwendungspunkt für heute wäre, Gottes Weissagung kommt in der Gemeinde zum Ausdruck. Wir haben gesagt, dass die beiden Zeugen als Repräsentanten der Gemeinde auftreten, die im Namen Christi verkünden. In Vers 4 werden sie als die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter bezeichnet, die vor dem Gott der Erde stehen. Dieser Vers verweist auf die Vision Sacharjas, die Grundlage für unsere Vision ist, oder einer der Grundlagen. Doch wie hier finden wir die zwei Ölbäume, die als die zwei Gesalbten benannt werden, die vor dem Herrn der ganzen Erde stehen. Siehe dazu Sacharja 4, die Verse 11 bis 14. Aufmerksamkeit bitte, denn die Leuchter waren vor Gottes Angesicht im Tempel vorhanden. So sind auch diese zwei Zeugen in Offenbarung 11, die vor Gott auf der Erde stehen, zwar auf der Erde anwesend, aber geistlich befinden sie sich im himmlischen Gerichtssaal vor Gottes Gegenwart. Das heißt auch, dass die Gemeinde Christi sich inmitten dieser Welt vor der Präsenz des Herrn aufhält, die in den zwei Leuchtern zum Ausdruck kommt. Also haben wir wieder hier das geistliche Israel im Buch der Offenbarung, das sich in der Gemeinde Christi widerspiegelt. Und zum Verständnis, die heidnischen Christen haben nicht das ethnische Israel ersetzt, aber beide sind in demselben Leib Christi inkorporiert. Und das wird hier prägnant dargestellt, da Vers 1 mit Vers 4 in Verbindung steht. Bezüglich den Ölbäumen, so hatten diese die Aufgabe, die Leuchter mit Öl zu versorgen. In 3. Mose Kapitel 10, Vers 7 wird über das Öl Folgendes gesagt. Ihr aber sollt nicht vor den Eingang der Stiftshütte hinausgehen, damit ihr nicht sterbt. Denn das Öl der Salbung des Herrn ist auf euch. Jetzt schlagen wir die Brücke zum Neuen Testament und in Lukas Kapitel 4, Vers 18 erfahren wir dies. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Der glasklare Befund lautet also, dass die Ölbäume eine Metapher für den Heiligen Geist sind. Und der Geist Gottes macht sich in den Leuchtern bemerkbar. Können wir uns noch daran erinnern, was wir in Offenbarung Kapitel 1, Vers 20 festgestellt haben? Die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden. Gott ist der primäre Motor, damit seine Gemeinde mit genügend Brennstoff versorgt wird. Und diese Tätigkeit der Weissagung für 1260 Tage betreibt. Und es ist Gottes Wille, dass die Gemeinde ihrem Auftrag nachkommt. Denn der Schöpfer des Himmels und der Erde hat sich in seinem Sohn Jesus Christus manifestiert, damit der Zugang zum Vater ermöglicht wird. Und um in diese Beziehung eintreten zu können, bedarf es einer konstanten Wortverkündigung, die nicht untergraben werden darf. Und diese Offenbarung Gottes hat das markante Charakteristikum, dass es mit Sacktuch bekleidet ist. Mit anderen Worten, Gott fordert die Ungläubigen auf, die mit einer extrem rasanten Geschwindigkeit in die ewige Verdammnis rasen, umzukehren, bevor die siebte Posaune einbricht. Bevor es keine Rückkehr mehr gibt, bevor die Toren des brennenden Feuers ist, ein für alle Mal geschlossen werden. Und vielleicht bist du jemand, der sich auf diesen Weg der unausweichlichen Qual macht. So ist auch diese heutige Weissagung an dich gerichtet, um noch rechtzeitig Buße zu tun und sich zu bekehren. Denn Gott hat keinen Gefallen daran, dass der Gottlose umkommt, sondern dass er umkehrt von seinem bösen Pfad. Und in diesen 1260 Tagen wirst du mehr oder weniger davon mitbekommen. Denn die Aufgabe des Heiligen Geistes ist es, die Welt von der Sünde zu überführen, sodass du am Ende ohne Verteidigung dastehen wirst und keinen Einspruch erheben kannst, dass du nicht darauf angesprochen wurdest. Sei daher nicht naiv und nutze die Gelegenheit deines Lebens, denn es ist 5 oder sogar noch weniger vor 12. Gehen wir nun zu Vers 5, denn da heißt es: Und wenn jemand ihnen Schaden zufügen will, geht Feuer aus ihrem Mund hervor und verzehrt ihre Feinde. Und wenn jemand ihnen Schaden zufügen will, muss er so getötet werden. Das ist ein interessanter Vers, da gesagt wird, dass sie imstande sind, ihre Feinde zu erledigen. Aber in Vers 7 werden sie vom Feind selbst vernichtet. Das klingt auf den ersten Blick nach einer paradoxen Geschichte. Aber beim Beachten des Kontextes ist es nicht. Doch arbeiten wir uns Schritt für Schritt durch, um das ganze Bild zu erfassen. Mit dem Schaden, den jemand ihnen zufügen will, sind natürlich die Rebellen Gottes gemeint. Die Gottes Wort als unerträglich empfinden, die keine Korrektur an sich zulassen, die als Antwort Gewalt und Hass in ihrem Sortiment haben. Kommt uns das nicht bekannt vor? Auf jeden Fall geht aus dem Munde der zwei Zeugen Feuer hervor, wenn man sie ruinieren möchte. Und es verzehrt ihre Feinde und diejenigen werden auch umgebracht. Dies führt uns zu unserem zweiten Anwendungspunkt für heute. Gottes Weissagung ist mit der Macht der Verheerung ausgestattet. Ist das ein christliches Benehmen, wo Gewalt mit Gewalt beantwortet wird? Die Erwiderung darauf ist, dass es sich hier nicht um primär um physische Gewalt dreht, mit der die zwei Zeugen kämpfen und töten, sondern Gottes Wort. Und das wird in Jeremia 23, Vers 29 auf einer imposanten Art bestärkt, wo der Herr spricht: Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert? Hören wir zu. Das Wort des Herrn dient nicht nur zur Zurechtweisung oder der Belehrung. Es ist auch wie ein Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Das sollte uns zu denken geben. Denn wer es wagt, die zwei Zeugen anzugreifen, der muss mit einer verheerenden Antwort rechnen. Mit anderen Worten, wer es wagt, die Gemeinde Gottes zu zerstören, der wird keine Gnade von Gott erfahren, sondern seine Zerstörungskraft an seinem elendigen Leibe erleben. Und diese Antwort verzehrt die Gegner und bringt sie in den bitteren Tod, sodass niemand Gott standhalten kann. Keiner kann den zwei Zeugen Parole bieten, da sie ausgezeichnet bewaffnet sind. Und spätestens bei einer gezielten Attacke, die gegen sie gerichtet sind, muss der Feind akzeptieren, dass er ihnen nicht gewachsen ist. Eine solche Attacke kann politischer, ökonomischer, physischer oder sozialer Natur sein. Vielleicht würde hier jemand intervenieren und sagen, dass man schon etliche Christen vernichtet hat, die in den zwei Zeugen zur Geltung kommen. Ich meine, in der Einleitung war doch deutlich zu vernehmen, dass Tindel in den Erdboden gebracht wurde. Oder was war mit Martin Luther, der harten Anfechtungen ausgesetzt war? Wo sind da das Feuer der zwei Zeugen und die restlichen Plagen? Vergessen wir nicht, dass hier der Fokus auf die Posaune liegt, wo der voranschreitende Sieg Christi proklamiert wird. Der Schwerpunkt liegt nicht auf die getöteten Christen, so wie wir es beim fünften Siegel gesehen haben. Und wir können bezüglich historischer Ereignisse festhalten, dass Gott dem damaligen römischen Reich ein fatales Ende bereitete, das gegen die Christen gewütet hat. Denken wir auch an den Untergang des Osmanischen Reiches. Im Osmanischen Reich haben Christen eine Periode der Verfolgung gesehen, die von systematischer Diskriminierung bis hin zu gewaltsamen Ausschreitungen und Massakern gereicht hat. Wir sehen also, wer es war, Gottes Wort und seine Gemeinde zu zerstören, der wird den brachialen Zorn El Shaddais erleben. Vers 6 sagt auch, dass sie Vollmacht besitzen, den Himmel zu verschließen, damit kein Regen fällt, und zwar in den Tagen ihrer Weissagung. Um diese Phrase besser zu verstehen, lasst uns auf 1. Könige Kapitel 8, die Verse 35 bis 36 schauen. Und da hören wir: Wenn der Himmel verschlossen ist und es nicht regnet, weil sie gegen dich gesündigt haben, und sie dann zu diesem Ort hin beten und deinen Namen bekennen und sich von ihrer Sünde abwenden, weil du sie gedemütigt hast, so höre du es im Himmel und vergib die Sünde deiner Knechte und deines Volkes Israel, indem du sie den guten Weg lehrst, auf dem sie wandeln sollen, und lass es regnen auf dem Land, das du deinem Volk zum Erbe gegeben hast. Der verschlossene Himmel, wo kein Regen auf die Erde gefallen war, steht in der Verbindung mit Sünden. Und indem dieselbe Sprache in der Offenbarung aufgegriffen wird, so wird hier derselbe Bezug göttlicher Souveränität über das gottlose Verhalten aufgezeigt. Was wir auch noch wissen sollten, ist, dass es im Alten Testament durchaus wortwörtliche Handlungen solcher Ereignisse gegeben hat. Die Gewässer in Blut zu verwandeln, erinnert stark an die Begebenheit des Exodus, wo Moses das Wasser in Blut verwandelt hat. Und die Erde mit jeder Plage zu schlagen, verkörpert die verschiedenen Katastrophen, die damals in Ägypten stattgefunden haben. An dieser Stelle sehen wir noch eine zusätzliche Ergänzung, dass die zwei Zeugen die Anzahl dieser Ereignisse beliebig steuern konnten. Daraus dürfen wir nicht immer die Schlussfolgerung ziehen, dass die Gemeinde, die im Namen Christi predigt, exakt die gleichen Events hervorruft, sondern diese Plagen werden so ausgeführt, wie es dem Willen Gottes entspricht und im Stile des Alten Testaments metaphorisch aufgeführt werden, zumindest an unserer Stelle. Und wenn hier steht, dass die Gemeinde des Neuen Testaments die Autorität hat, so oft die Plagen herbeizuführen, wie sie wollen, dann heißt das nicht, dass man so oft auf Knopfdruck die Hölle auf Erden loslässt. In Lukas Kapitel 9, die Verse 54 bis 56, sehen wir diese Diskussion. Als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sagten sie: Herr, willst du, dass wir sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll, wie es auch Elia getan hat? Er aber wandte sich um und ermahnte sie ernstlich und sprach: Wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Und sie zogen in ein anderes Dorf. Lukas 9, die Verse 54 bis 56, würde dieser Ansicht widersprechen, da es nicht von einer eigennützigen Vergeltung spricht. Dass die Anzahl der Katastrophen also so oft genehmigt wird, wie man möchte, ist darauf zurückzuführen, dass Gott seine Macht immer dann einsetzt, so wie es in den notwendigen Plagen erfordert. Das bedeutet, dass diese Macht nicht von Menschen ausgeübt wird, sondern von Gott selbst und er somit für die fürsorgliche Bewahrung seines Wortes und seines Volkes gewährleistet. Brüder und Schwestern, wir sind mit Gottes Kraft, das in seinem Wort zur Geltung kommt, ausgestattet. Und dieses Wort ist stark und mächtig. Es ist fähig, jeden geistlichen Gegner zu schaden und ihn in seinen Schranken zu weisen. Sogar Satan ist in der Wüste von unserem Herrn gewichen, der ihn dreimal mit dem Wort des Lebens geschlagen hat. Wir sind nicht schwach in einer teuflischen Welt, sondern vertrauen auf Gottes Fürsorge und Bewahrung und seine heiligen Gerichte, die er in seinem Wort fest verankert hat. Und so marschieren wir als ein geistliches Heer durch die Hindernisse der Feinde im spirituellen Sektor und richten selber unbarmherzigen Schaden an, damit die alte Schlange und seine Dämonen in ihrem Werk gestört und verhindert werden. Und das ist ihnen ein furchtbarer Dorn in ihren Augen, aber lässt uns keine Gnade zeigen. Gnade gibt es nicht für Satan und seine Diener, die keine Gnade wünschen. Was wir für sie wünschen, ist heilige Zerstörung und gerechter Zorn, um Gottes Gerechtigkeit walten zu lassen. Geschwister, wir haben uns nun die ersten 6 Verse angeschaut und das nächste Mal ziehen wir die restlichen heran. Mögen wir daher Gottes Wort ernst nehmen. Gelobt ist der Herr Jesus Christus in alle Ewigkeit. Amen.
Amen.